This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, Water is a Human Right mit Jennifer.
Wie heißt sie noch schnell?
Nein, weil ich habe eine Bekannte, die ist auch eine Kulturschaffende, die macht einen der angesagtesten Clubs in Hamburg. Und die hasst es, ist ein sehr starkes Wort, wenn sie Jenny genannt wird.
Ja, ich auch, ich mag das auch nicht.
Deswegen bin ich sehr achtsam, weil die hat mir das einmal, und das fand ich sehr gut, aber sehr rigoros gesagt,
ja,
dass sie das gar nicht mag. Und deswegen bin ich seitdem sehr sensibilisiert bei diesem Namen. Und deswegen war ich jetzt so, ne, Jennifer. So,
wir haben ja einen Song, der heißt nämlich nicht Jenny.
Nicht Jenny?
Ja, nämlich nicht Jenny.
Nee. Ach, nenn mich nicht Jenny.
Ja, genau.
Aus dem Grund?
Ja, aus dem Grund, weil ich das auch nicht mag. In meiner Klasse gab es damals 4 Jennifer und alle hatten dann immer so irgendwie so ein Kürzel oder so. Jen, Jenny, Jensen und ich war einfach Jennifer. Vielen Dank. Wenn es jetzt immer so im Hintergrund ein bisschen macht oder das könnte an meinem Hund liegen, der auch mit dabei ist und der ist ein bisschen älter schon und auch ein bisschen aufmerksamkeitsbedürftig. Ja, und manchmal kann das dann sein, dass sie mal runtersetzen muss oder so, ne, weil er ein bisschen nervt. So
darf man seinen Namen auch transparent haben?
Ja, Whisky.
Whisky, warum? Ja. Also
ich weiß auch nicht, das war, also früher ist mein Lieblingsgetränk, ich habe das auch übrigens tätowiert, in der Lippe. Whisky mit einem Herz.
Ist so, ne?
Ja, ist so.
Kann tut es scheiße weh?
Nee, voll easy. So ein bisschen wie, als hätte man sich verbrannt.
Ich habe ja so eine krass absurde Beziehung zu Tattoos, weil mein Papa ist Pathologe. Und das heißt, ich bin so histologische Schneidearbeiten, also Krebsuntersuchungen und aber halt auch dieses Quincy quasi Leichenobduktion.
Wow, okay.
Und ich habe, seit ich 13 bin, immer quasi da gearbeitet und habe ganz viele Leichen gesehen. Und jetzt klingt voll blöd, aber an Leichen sieht halt Tattoos oft noch richtig scheiße aus. Schrumpelige Haut und dann irgendwie so. Und das, ich hatte immer irgendwie ein Thema, ich dachte immer so, ja, irgendwann lasse ich mich bestimmt mal tätowieren, hatte Bock, aber habe nie was gefunden und so weiter. Und muss auch sagen, dass ich ganz wenige Tattoos stylisch finde.
Mhm.
Und du bist zum Beispiel eine Frau, wo ich denke so, krass, dir steht das so und es ist so eine, du hast eine Ästhetik und ich meine, du bist krass tätowiert, wenn ich das so...
Ja, viel, ne? Auf jeden Fall.
Ja, also so,
krass nicht, viel.
Ja, Entschuldigung, nein, krass auf so einer... oberflächlichen, weißt du hast auch einen Hals tätowiert. Also du hast Merkmale tätowiert, die du kannst es nicht einfach verstecken. Also du bist jetzt nicht, für die Haspa wirst du schwierig vermittelbar, also Haspa Hamburger Sparkasse weil du bist dann halt schon ein Erscheinungsbild. Und hast aber dabei eine Ästhetik als Frau, das finde ich voll krass, weil oft sind die ja dann so Tattoos dann auch so männlich und rough und so. Du hast trotzdem... Und das finde ich bei dir bemerkenswert, so eine Ästhetik, wo ich voll als schön empfinde.
Ich glaube, weil sie bunt sind und einige davon schon sehr verblasst sind, weil sie schon sehr alt sind. Und ich glaube, deswegen stechen die, es sind halt nicht alles schwarze Tätowierungen. Viele haben halt so viele schwarze Tätowierungen und so. Das habe ich nicht. Aber mir passiert es ganz oft, dass so, hauptsächlich Männer, Frauen machen das nicht. Männer auf der Straße sagen, geile Tattoos, geile Tattoos. Und was die eigentlich sagen wollen, sind, ich finde Tätowierungen toll. Das wollen sie eigentlich sagen.
Das ist ja das Problem bei Männern, sie können nicht das artikulieren, was sie eigentlich sagen wollen.
Weil woher soll der wissen, was ich für Tätowierung habe? So wie du es gerade formuliert hast, finde ich total super. Ja. Weil du weißt ja gar nicht, was für Tätowierung habe. Du kannst die im Einzelnen gar nicht sehen. Ich bin ja immer so zu eigentlich gekleidet, dass man nicht so viel sieht. Und die Leute wollen eigentlich nur sagen, verbalisieren, ich finde Tattoos bei Frauen voll geil. Ist mir egal, was drauf ist. Ja. So. Und ich finde viele Tätowierungen von mir schon recht scheiße. Aber so ist es, glaube ich, wenn man viel tätowiert ist und früh angefangen hat. Ich mit 13.
Mit 13?
Ja, mit 13 habe ich meine erste Tätowierung gehabt.
Selber gestochen mit ihr?
Nee. Ist ein Arschgeweih, konnte ich nicht selber stechen.
Ein Arschgeweih, okay.
Ja, habe ich aber schon übertätowiert. Aber es ist alles so, viele Sachen sind schon übertätowiert, sind deswegen halt auch wirklich, schlecht.
Wie viele Tattoos hast du? Also weißt du es?
Nee, keine Ahnung. Eins sage ich immer.
Ein Gesamtkunstwerk.
Ja, also. Gesamtkunst. Ich würde es halt immer nicht so Kunstwerk nennen. Es ist halt zusammengestückelte Scheiße. Häufig. Aber das ist okay. Wie gesagt, also ich sehe das auch gar nicht mehr. Ne? Ich gucke in den Spiegel und sehe meine Haut. Und das ist meine Haut. Ich habe das Gefühl, ich bin damit geboren worden. Und
trotzdem ist es so, dass das natürlich, hat sich das wahrscheinlich ja auch, wenn du mit 13 ne, bis jetzt krass verändert, wie die Wahrnehmung ist. So? Ich meine, wo bist du aufgewachsen, wenn ich fragen darf?
Mecklenburg-Vorpommern auf der Insel Usedom.
Ah ja, okay. Da war es natürlich auch wahrscheinlich nochmal was anderes als jetzt hier in Berlin, oder? Also so.
Ja, da war ich natürlich dann immer total krass, ne? Mit 13 eine Tätowierung. Wow. Und so, ich habe meine Mutter natürlich damals auch die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, also entweder ich gehe zu irgendjemandem und der macht mir das einfach so, oder du erlaubst mir das und ich gehe in ein richtiges Tattoo-Studio. Und dann hat sie halt gesagt, gut, was soll ich machen? Erlaube ich dir das halt, ne? Und deswegen war ich halt auch oben so bei uns auf der Schule so mit die Erste, die tätowiert war. Dann auch sofort Piercings gehabt, sehr, sehr schnell. Mein erstes Piercing mir auch von meiner Freundin auf dem Klo stechen lassen und so. Mit einer, also einfach eine Kanüle aus der Apotheke geholt und so. Und einfach durch, fertig.
Warst du in ganz vielen Sachen die Erste, die das gemacht hat? Also so...
Würde ich nicht sagen jetzt erstmal. Also bei was meinst du zum Beispiel?
Weiß ich nicht jetzt so. Ich meine, du hast sehr früh auch eine sehr musikalische Karriere angefangen und dich da irgendwie zu auch exponieren, auszudrücken, so einfach so. Es gibt ja so in Anführungszeichen Trendsetter oder Leute, die halt Dinge machen, wo man auch seine Komfortzone so ein bisschen verlässt und das einfach in deinem Umfeld, wo du...
Ich war früher auf der Bühne ganz anders, als ich dann irgendwie bei Jennifer Rostock war, glaube ich. Also, oder bin. Früher wollte ich auf der Bühne gar nichts sagen. Ich wollte keine Ansagen machen, wollte noch nicht mal Danke sagen. Ich war so total so, nee, ich singe hier einfach nur und dann gehe ich wieder. Ich habe mich auch nicht groß bewegt. Ich stand vor einem Mikro und fertig. Das kommt alles mit der Zeit. Das heißt, also ich war nicht immer so, so. Klar, ich war immer schon total selbstbewusst. Ich habe auch geschauspielert in der Schule zum Beispiel. Also ich hätte mir auch so Schauspiel gut vorstellen können. Ich habe aber auch gesungen. Also es war immer so klar, ich würde gerne was Kreatives machen. Wir haben uns vorhin, bevor wir den Podcast angefangen haben, haben wir uns ja noch drüber unterhalten. Hast du eigentlich studiert? Nee. Das wäre auch für mich nicht in Frage gekommen. Also egal, ob ich das jetzt gemacht hätte oder nicht, mit Jennifer Rostock, mit Musik im Allgemeinen. Ich glaube, studiert hätte ich nicht. Da hätte ich nicht so Bock drauf gehabt.
Nicht kreativ genug?
Nee, weil ich fand Schule schon so beschissen, dass ich heute noch davon träume, wie beschissen Schule eigentlich war. Ne? Ich habe immer noch so Horror. Oh Gott, nächstes Jahr ist Abi. Ich muss noch 2 Jahre zur Schule oder so. Ne? Das war für mich keine schöne Zeit. Ich wahnsinnig unter Druck gestanden, weil ich mich selber unter Druck gesetzt habe, weil ich auch finde, dass es eine wahnsinnige Drucksituation ist in der Schule. Und deswegen war ich froh, raus zu sein, als ich es geschafft habe. Und war dann so, boah, also jetzt gehe ich doch nicht schon wieder in eine Uni und mache mir den gleichen Stress nochmal. Also das wusste ich schon, dass ich das nicht machen will. Früher wollte ich so Tierärztin werden. Ganz schnell gedacht, okay, das wird eh nichts mit meinem Abi. Das lassen wir mal mit der Medizin und so. Und dann wusste ich aber auch tatsächlich nicht, was ich machen will. Und dann war ich ganz froh, dass ich irgendwie für mich dann dass das Singen für mich so Vorrang hatte, dass ich irgendwie daran weiterarbeiten wollte.
Wenn du so zurückdenkst, weil ich finde es voll spannend, diese ganzen Grundannahmen und auch die Labels, die Lehrerinnen dann, also Schülerinnen dann geben, so in jungen Jahren, und die dann so einen Druck aufbauen oder so wirken, ne? Und ich meine, wenn du die Erste warst, die tätowiert, dann machst du wahrscheinlich auch ein bisschen die vielleicht, ich sag jetzt mal, die ein bisschen assi.
Ja, aus der nichts wird auf jeden Fall.
Genau, aus der nichts wird. Wie viele haben dir das gesagt?
Naja, es gab so einen Lehrer, der war eigentlich ganz cool. Man muss auch dazu sagen, ich war super viel krank, als ich in der Schule war. Ich hatte so eine Immunschwächekrankheit, wo so immer drei Krankheitsbilder die ganze Zeit aufgetreten sind. Und ich habe super viel Sachen nicht mitgeschrieben, arbeiten musste ich nachschreiben und so. Und super viele Lehrer haben mir das auch nicht geglaubt.
Ich glaub, klar.
So,
und die Assi-Braut halt immer, kommt halt nicht.
Genau, genau, genau.
Krass.
Und so war das eigentlich immer. Ne? Aber wie gesagt, wenn man das irgendwie weiß, dass man dann nicht studieren will oder so, egal was man dann machen will, man ist irgendwie dann so ein bisschen, einem ist das irgendwie so ein bisschen egaler. Weil mir ist es auch egal, weil ich meine, dann mögen mich halt die Lehrer nicht.
Aber glaubst du, dass es den Lehrerinnen und so bewusst ist, wie auch so ein Label auch Menschen unter Druck setzen kann oder fertig machen kann oder so, weil so ein Spruch ist ja schnell gesagt, aus der wird nichts, die Assi-Braut kommt eh nicht und so weiter. Ja. Aber ne, wie empathisch müsste eigentlich so ein Lehrpersonal sein, damit sie genau sowas nicht macht und sagt, ey, lass uns doch mal kurz hinsetzen, ich würd dich gern verstehen. So, warum hast du es gemacht?
Ich glaube,
so,
wenn wir jetzt anfangen, über Schule zu reden, ne, das wird halt, also weil ich finde, so die ganze, es müsste eine Schulreform geben, so eine Lernreform geben und dann halt auch irgendwie, gerade sowas für Lehrer, wenn du ansprichst, das ist nicht das Krasseste, was ich erlebt habe in der Schule. Ne? Weil für mich empfinde ich das natürlich nicht so krass, wenn jemand zu mir sagt, ja, die ist halt so assi, die, mein Gott, ne? Aber ich finde es krasser, wenn, und das hatte ich auch, dass eine Freundin von mir beim Sport zum Beispiel beleidigt wurde von unserer Sportlehrerin, sie wird da eh nicht hochkommen, brauchst du nicht probieren, sie ist zu fett dafür. Fett, fett, hat sie gesagt. Und das ist halt, das ist heftig. Und wenn so Leute eh schon dann dran zu knabbern haben, so an ihrem Äußeren, mit sich selber hadern und dann sowas hören, finde ich das viel krasser. Für mich war es okay. Mich hätte man labeln können, wie man gerne möchte, weißt du?
Aber weil du damals schon eine starke Persönlichkeit warst. Woher kommt es? Also was haben,
ja, gute Frage.
Was haben deine Eltern vielleicht dir mitgegeben, so für als Ratgeber für jemanden, der jung war, also ne, ich bin junger Vater noch, was kann ich meiner Tochter mitgeben, dass sie halt mit 13, auch wenn irgendein Lehrpersonal mal dann sagt, du bist dies, das und so, sich einfach sagt, ist mir doch egal, ich lass mir einen Arsch tätowieren, laber mich nicht voll.
Das ist so eine gute Frage. Ich sage ja immer, auch so ein bisschen ist man so geboren worden. Mhm. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen so geboren worden. Und ich glaube auch, dass die Hälfte nur von den Eltern dazu gegeben werden kann. Okay. Und die andere Hälfte ist halt Sozialisierung. Ne? Da kann man halt nicht wirklich was machen. Und was erlebt man so als Kind? Ja, macht einen das stärker oder whatever. Also ich glaube, es gibt alles. Du kannst aus einem schlechten Umfeld kommen und der krasseste Mensch werden. Und du kannst aus dem besten Umfeld kommen und kannst total abrutschen. Also ich glaube, das liegt immer viel an einem selber und womit man, mit welchen Menschen sich man umgibt.
Warum bist du nicht abgerutscht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe immer eigentlich, immer wenn ich was erreichen wollte, immer wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann habe ich das immer geschafft.
Aber das heißt, du hast dir immer Ziele gesetzt?
Ja, also das finde ich irgendwie, fand ich auch immer schon wichtig. So, also weiß ich nicht, ob ich mich mit 7 Ziel gesetzt habe, aber dann so ab der Pubertät so schon, ja. Das waren dann kleinere Ziele als jetzt, ne? Jetzt ist dann so, ja, kann ich nicht sagen.
Ja.
Fast, siehst du, deswegen mache ich keine Podcasts, weil sowas dann immer kommt. Ich vergesse es dann immer, dass das Mikrofon hier ist und dass wir das für Leute aufzeichnen und fast hätte ich jetzt Sachen verraten. So, Schluss.
Wann kam deine Politisierung?
Auch eine gute Frage.
Weil ich nämlich als unglaublich aktivistische Künstlerin war, die immer Small Off macht, also und nichts akzeptiert und da auch Türen eintreten will, sowohl so als Frau, aber auch als Musikerin, als Künstlerin im Ausdruck und so weiter. Und woher kommt das? Weil das ist jetzt, ich weiß nicht, ob Usedom dafür bekannt ist.
Nee, was heißt nicht dafür bekannt ist? Naja, ich bin damals auch noch mit NPD aufgewachsen bei uns oben in Mecklenburg-Vorpommern. Und die hatten,
jetzt heißen die nur anders, die haben nur einen Buchstaben getauscht.
Genau,
ist das ja ist total nicht schwer ist nee, für die.
Das kann man.
Entschuldigung.
Und bei uns ist ja so, da hängen die Plakate nicht oben, damit man hochklettern muss und die abreißen. Die hängen unten, weil die niemand abreißt. Ne? Und das ist so, fährst nach Mecklenburg-Vorpommern rein oder fährst auf die Insel und die Plakate sind auf Augenhöhe. Krass. Und damit bin ich auch aufgewachsen. Ich hatte auch, meine beste Freundin war mit einem krassen Nazi zusammen. Und ich habe erst mal, glaube ich, bis ich so 13, 14 war, auch überhaupt nicht gewusst, was, also natürlich haben wir das in der Schule behandelt, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber wenn die so einen Freundeskreis anschleppt, dann sagen die ja nicht, hi, wir glauben übrigens das und das oder das ist unsere politische Meinung, sondern man unterhält sich und irgendwann sitzt man zusammen und dann...
Es kommt halt Einspruch, ne?
Ja, genau. Und dann kommt halt mal so ein, hey, lass uns doch mal das Lied von Rudolf Hess singen oder so. Und dann denkt man, hä? Und dann macht man sich mal so darüber Gedanken. Und dann bin ich darüber, weil ich gemerkt habe, wow, okay, das ist krass. Das ist halt überhaupt nicht das, woran ich glaube. Das ist überhaupt nicht das, wo ich hin will, für was ich stehen will. Gab es bei uns das PDS-Jugendhaus.
PDS?
Ja, PDS hieß das, glaube ich, noch. Die Partei oben. Also hat sich dann auch geändert. Aber ich glaube, die hieß früher
in PDS. SPD?
Nee. Also das waren die Linken oben bei uns. Ich glaube, das war die PDS. Naja, egal.
Partei Deutscher Sozialist.
Ja, könnte sein. Ja. Und in was haben die sich dann umbenannt, ist die Frage.
Linke
vielleicht? Ja, Linke. Ja, ich weiß es auch nicht. Und das Jugendhaus war von denen irgendwie geführt. Und da kam ich dann hin. Und ich glaube, das war so mein erster Kontakt mit Politik. Aber jetzt nicht, dass ich mich für tagespolitische Themen interessiert hätte. Ich habe das Gefühl, das mache ich heute noch nicht. Mhm. Für mich ist politisches Engagement... Das sind Sachen, die mich bewegen. Darum geht's. Also alles, was mich bewegt, dazu muss ich was sagen. Dazu muss ich dann irgendwie künstlerisch tätig werden oder auch nur meinen Mund aufmachen als Mensch, gar nicht als Künstlerin. Und da geht's gar nicht darum, für was stehst du im Einzelnen, sondern eher, was ist da passiert? Alter, wie krass ist das? Ich muss auf jeden Fall was dazu sagen. Also ich kann meine Themen... Ich wähle Themen, für die ich stehe, nicht so aus, weißt du? Das ist hier wieder ein Thema für mich oder so. Weil es ist halt sehr breit gefächert bei mir. Also wirklich alles, was mich bewegt. Und das kann, also gerne auch positiv, passiert zurzeit nicht so häufig. Aber ja.
Und kriegt man natürlich auch, also ich habe gerade ein krasses Buch gelesen, Factfulness, über einen Faktencheck eigentlich, dass die Lage in ganz vielen Dingen besser wird, nur dass unsere Medien quasi sehr negativ sind und negative Sachen positive immer stärken. Das merkt man natürlich auch im Insta-Algorithmus und so weiter.
Absolut.
Und ich fand auch eine sehr interessante Forderung von Felix Lobrecht, die ihm erzählt hat, dass er eigentlich GEZ für Medien wollen würde, damit sie nicht über Privatisierung von Klicks quasi ihr Geld verdienen. Mhm. Weil das passiert nämlich, diese vier Buchstaben-Zeitungen zum Beispiel in Sekundenbruchteilen Headlines testet auf die Klickrate, um sie dann natürlich an Werbung zu verkaufen. Krass. Und das heißt, dass quasi die Klick und der toxische Adrenalin und Attention und so Fokus entscheidet, was es in die Medien schafft.
Und das ist, ich habe neulich auch, ich kenne halt super viele Leute, die für Zeitungen schreiben und so, und die alle denken ja dann immer so, ja, und dann werden die dürfen sowieso nicht schreiben, was die wollen und so, und da geht jemand drüber und sagt, nee, du nimmst das Thema und dann schreibst du so und so darüber, stimmt ja alles nicht, aber was die sich ja wirklich nicht aussuchen können, sind die Überschriften. Und das finde ich total verrückt.
Wie, die also, dürfen sich die Überschriften
lassen? Die schreiben die Artikel und sagen dann halt auch so, ich würde mir diese Überschrift wünschen, aber meistens passiert das nicht.
Und dann wird eine andere genommen.
Ja, die Zeitung oder die Redaktion sucht sich selber eine Überschrift aus, weil es nur darum geht. Ja. Hm. Es geht darum, reißerisch zu sein und Clickbait zu betreiben. Ja.
Wie ist es für dich als Künstlerin, da einen gesunden Umgang mitzufinden, eben nicht so reißerisch zu sein, sondern zu differenzieren, wozu äußert man sich, wozu äußerst du dich nicht, wofür engagierst du dich, wofür auch lässt du mal eine Anfrage quasi weg? Weil du,
so Anfragen gibt es gar nicht. Ich mache das, was ich machen möchte. Ich habe noch nie irgendwie, also ich kriege so viele Anfragen rein für Sachen. Ich mache nichts davon.
Okay.
Ich mache gar nichts davon. Ich mache nur das, was ich sehe. Also ich bin super viel bei Instagram, da haben wir uns auch gerade schon drüber unterhalten. Ich muss auch immer gucken, was ich konsumiere, wie lange ich konsumiere, wie ich das aushalte auch. Weil man sich ja wirklich die ganze Zeit mit krass Negativität zustopft auch. Ja. Und immer nur... ich lese dann, also ich versuche auch seltener Kommentare zu lesen, weil darunter, also es ist, man muss sich ja schon zusammenreißen, wirklich, dass man da nicht schreit, dass man überhaupt einfach nicht darauf eingeht, weißt du, dass man das einfach mal gehen lässt, weil es einfach Leute gibt, die, mit denen man nicht diskutieren sollte, weil es einfach nichts bringt, weil es deine Zeit ist und deine Energie, die du da reinsteckst. Und manchmal, wenn ich morgens Instagram anmache und kurz 10 Minuten durchscrolle, wie vorgestern, als das Geflüchtetencamp in Moria angefangen hat zu brennen, ich habe morgens direkt, ist mir übel, ich habe Gänsehaut, ich weiß nicht, man kann nichts tun, ich fühle mich auch immer total hilflos. Ich denke so, Mann, was mache ich denn jetzt, außer das zu teilen, weißt du? Und klar, das ist, ja, Internetaktivismus, super, klasse, haben wir das alle geteilt und so, aber irgendwie denke ich auch manchmal, ja, ich mache es mir auch ganz schön einfach mit meinem, ja, ich habe das ja im Internet verbreitet, weißt du? Manchmal wünschte ich mir, ich wäre so krass dedicated wie so eine Luisa Neubauer fürs Klima, ne? Oder ein Erik Marquardt jetzt für Moria. Ich finde das so unfassbar, was die machen. Ich habe das Gefühl, dass die ihr ganzes Leben nur dieser einen Sache widmen, um darauf aufmerksam zu machen und sonst nichts anderes tun. Das finde ich so heftig. Diese Leute müssen in den Himmel gelobt werden die ganze Zeit und nur auf Händen getragen werden dafür, was sie da tun.
Was glaubst du, warum das so ist? Also woher sie die Kraft oder diese Energie nehmen, genau das zu machen? Also
tja, das ist eine gute Frage. Hol mal den Erik hierher und frag mal, was den antreibt.
Also ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Und? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach die Ungerechtigkeit ist, ne? Die er gesehen hat und die genau. Er nicht akzeptieren will. Und das ist die Quelle für Motivation, die über jede Grenze hinausgeht.
Ich finde, das ist halt so diese Emotion, die man nicht halten kann. Weißt du, manche Menschen tangiert es ja gar nicht. Die sehen das dann, dass das Geflüchtetencamp brennt und sehen nicht diese 13.000 Menschen, sehen nicht, dass da viele von umgekommen sind, sehen nicht, dass da, wo sie jetzt sicher waren, sicher in Anführungsstrichen, dass sie das vielleicht auch noch selber angesteckt haben, weil sie eben da nicht sicher waren, weil sie sich eben nicht gehört, gesehen gefühlt haben, weil sie sich nicht als Menschen gefühlt haben.
Ist das auch so eine gewisse Form der Empathielosigkeit? Ja. Ich bin ja auch ein großer Verfechter einer Schulreform. Ich war, 13 Jahre, glaube ich, ist man in Schulen, ne? Und dann 26 Semester, also nochmal 13 Jahre in verschiedenen Universitäten. Habe es nicht beendet. Bin sogar mittlerweile eher stolz darauf, dass ich es abgebrochen habe, scheinfrei. meine Eltern immer noch nicht so ganz, die hätten sich wahrscheinlich ihren Doktorgrad gewünscht. Aber was ich erzählen will, ist, dass ich auch ein sehr, sehr großer Verfechter von einer Schulreform bin. Und eine der Sachen, die ich mir krass wünschen würde, wäre Empathie im Unterricht. Also sich diese Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, weil ich glaube, dann würden halt auch zum Beispiel Lehrerinnen anders darüber nachdenken, was sie wann wie kommunizieren. So, und das bedarf es halt in der Komplexität, weil heutzutage kannst du dir ja alles wissen, kannst du aus dem Netz ziehen. Ja. Du musst eigentlich gar nicht mehr so viel.
Das stimmt, ja.
So, kannst kurz nachschauen, auch vorher. Ich meine, wir mussten die Zahl der Kontinente googeln und so. Also, ja. Es ist schon sehr amateurhaft und so. Nur das kann man halt machen. So, das konnte man früher nicht, deswegen musste man es früher lernen. So. Ja. Und ich glaube, jetzt brauchst du aber in dieser Komplexität, in der du eher Differenzierungsgrade und ne, Verbindung und so, es werden andere Bedürfnisse eigentlich.
Ja, und es gibt ja auch viel mehr Berufe als früher zum Beispiel. Viel mehr digital und das ist... Oh, der Whisky ist wieder hier ein bisschen...
Ja, bitte.
Was möchtest du denn?
Whisky.
Was möchtest du denn? Darauf sollten wir viel mehr vorbereitet werden in der Schule. Also wir wurden auf gar nichts vorbereitet. Ne? Du ja auch nicht. Es ist halt so, wir lernen hier seit 60 Jahren, lernen wir hier das Gleiche. Bitte schön und jetzt, ciao. Jetzt sind sie vorbereitet aufs Leben und man ist gar nicht vorbereitet aufs Leben. Ne? Ich war direkt selbstständig zum Beispiel, als ich aus der Schule kam mit 19 und dann ist so, mach doch mal deine erste Steuererklärung.
Ich bin 19 selbstständig.
Mhm.
Seitdem.
Ja, seitdem bin ich selbstständig, genau. Und das ist halt schon, also genau sowas, das echte Leben, da wird man doch gar nicht drauf vorbereitet. So ist Hauptsache, ich kann Bruchrechnung. Ja, das ist auch super wichtig. Das habe ich seitdem nie wieder gebraucht, aber super, dass ich das gelernt habe. Ja,
Dreisatz habe ich nochmal gebraucht, aber sonst glaube ich
echt,
auch.
Ja?
Aber ich meine, das finde ich echt auch spannend, weil genau dieses quasi nicht dafür vorbereitet zu werden und dann ja auch teilweise nicht, also bei mir, ich komme ja aus dem Schwabenländle, ne? Sehr Bürger, Bildungsbürgertum, ja? Ja. Also, und ich sage immer den Leuten, dass ich geboren im Schwabenländle bin, aber sozialisiert auf St. Pauli. So, also ohne dieses St. Pauli, hey, yo, ich keine Ahnung von meinen Privilegien. Ohne diesen ganzen Reisen überhaupt kein Verständnis, was, ne, ohne meine Frau, die wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Lehrerinnen ist, so überhaupt kein Verständnis, was ein weißer Mann für Privilegien in unserer Welt hat. Ne? Also
ich, aber das mit den Privilegien, das ist auch nochmal ganz neu bei mir. Also wusste man vorher, aber das ist, hat jetzt auch nochmal eine ganz andere Form angenommen bei mir, seit Black Lives Matter passiert ist und auch
MeToo davor.
MeToo davor. Es ist wirklich, also ich lerne die ganze Zeit immer wieder dazu und ich bin sehr diesen Leuten in meinem Umfeld sehr, sehr dankbar, die mir immer wieder kostenlos Sachen erklären. Mhm. Also ich hatte es neulich erst wieder, wo ich in die Bresche gesprungen bin, für jemanden, der sich auch immer sehr politisch engagiert und dann mit der Ebo, Rapperin, diskutiert habe. Also ich habe ihr das geschrieben und die war super krass zu mir und super. Ich dachte, oh Mann, oh, es tut immer so weh, ne? Aber die hat halt recht. Mhm. Und die muss sich schon mit diesen Idioten rumschlagen. Und jetzt muss sie sich auch noch mit mir rumschlagen, weißt du? Und es hat mir im Nachhinein so leid getan, weil diese Leute, also gerade jetzt die ganzen BPOCs, nur noch Leute belehren müssen. Mhm. Hey, pass auf, es ist so und so. Umsonst. Mhm. Also eigentlich müsste es so ein Forum geben, wo ich, wo sich alle anmelden können und ich Geld dafür zahle, ja, dass ich diese Informationen bekomme. Das Problem ist, klar kann man sich die selber holen, aber in dem Moment weiß ich ja nicht, dass ich falsch liege. Ja. Und wenn ich nicht weiß, dass ich falsch liege und mir nicht jemand sagt, ey Digga, das ist so, spinnst du, dann woher soll ich es bekommen? Ja. Und das ist halt auch so ein Problem irgendwie, weil ich will nicht, dass die das die ganze Zeit wiederholen müssen. Ich will nicht denen die ganze Zeit damit auf den Sack gehen, aber ich brauche die. Und ich glaube so, so geht's uns gerade allen. So, deswegen, ich fände es total geil, wenn das so wäre, dass es nur eine Plattform gäbe.
Ja, so eine Aktivismus-Plattform oder halt einfach auch da ist ja am Ende ist es ja viel auch wieder Empathie. Einfach so, total, ne? Sich hineinzuversetzen. Okay, wie muss es für eine BIPOC-Person sein, die in München aufgewachsen ist? Wie oft hat sie erklärt? So, warum wird sie immer auf das Thema reduziert? Warum kann sie nicht einfach nur als Mensch wahrgenommen werden, sondern sie dann immer das Thema Rassismus aufgemacht wird oder ein anderes Thema, hat die gar keinen Bock vielleicht darüber zu reden. Frag sie. Also ne, so allein schon mal die Regel, den Leuten klar zu machen, ey, frag, willst du darüber reden? Darf ich dir eine Frage stellen?
Ja, genau.
Ist das okay in dem Kontext oder so? Ja. Glaube ich, würde schon ganz viel nehmen und trotzdem, ne, also haben wir die, glaube ich, mit dem Privileg, die Verantwortung einfach unsere Hausaufgaben selber zu machen?
Total. Aber manchmal kann man das ja nicht, weil sein Horizont
nicht so weit ist.
Nicht so weit ist. Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen zu Hause, aber ich komme nicht selber drauf, dass das falsch ist. Weil ich einfach, weil ich zu dumm dafür bin in dem Moment.
Ja,
weil ich es nicht gelernt habe.
Ja, und weil wir vielleicht auch nicht die Korrektive haben.
Ja.
Also weißt du, so ich sehe ja immer bei Vivo con Agua für mich das größte Korrektiv ist unser Kollektiv, weil das, also deswegen weiß ich auch sehr, sehr genau, dass ich gar keinen großen Scheiß bauen kann, weil ich krieg instant Feedback auf die Fresse. So, und das ist das Geilste. Das
ist geil, ne?
Weil du hast ja genug Leute, die sagen, ey, ist so geil, Micha, was du machst, super, dass du dich engagierst und so und aufopferst für die Welt. Einen Scheiß tue ich mich aufopfern, ich habe ein geiles Leben. So, und habe den geilsten Job, der macht Sinn und ich darf mit geilen Menschen zusammen mich engagieren und so, sinnvoll Zeit verbringen. Und genau dieser Punkt zu sagen, ey, und die, die dich kritisieren, dann das auszuhalten und das rauszufiltern, so die Essenz, okay, und jetzt hier genau ist der Punkt, wo ich mich weiterentwickeln muss als Persönlichkeit.
Ich finde aber auch, bei Instagram hat sich das einfach gewandelt oder vielleicht hat sich auch nur meine Sicht auf Instagram gewandelt, das weiß ich nicht, weil früher habe ich Instagram benutzt als, ich gucke mir schöne Menschen an, die schöne Fotos machen, die fahren in Urlaub und die lassen sich Sachen ins Gesicht spritzen und toll. Und die machen Fitness und sehen alle super aus. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, was ist das hier für eine scheiß Bubble, die ich mir hier gemacht habe? Ich kriege ja gar nichts mit. Und ich habe, glaube ich, 800 Leute gelöscht nur noch Freunde behalten und dann einfach mal neu Leute mir gesucht, die jetzt einfach zu meiner Bubble gehören sollten, damit ich nicht immer ständig irgendjemanden fragen muss oder dumme Sachen von mir gebe und von diesen Leuten umsonst lerne, weil sie das die ganze Zeit machen. Mhm. Und jetzt finde ich, bei Instagram ist es so, alle Leute kriegen aufs Maul.
Ja.
Alle kriegen aufs Maul. Alle. Da wird keiner mehr ausgelassen. Alle kriegen aufs Maul. Und das ist irgendwie geil. Ich finde es irgendwie geil. Es hat auch irgendwas... natürlich, wenn man jetzt so als Außenstehender, ist es ganz oft so, dass ich denke, nein, aber der hat sich doch, so, der engagiert sich die ganze Zeit voll krass. Jetzt hat er mir eine Sache gesagt, nein, seid nicht böse auf den. Aber das ist richtig so. Es ist richtig so. Wir müssen das lernen, ey.
Ich glaube, es ist ein Übersteuern, was jetzt passiert. Du bist halt sehr schnell gecallt, wie man ja so neudeutsch sagt.
Outcalled.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist ein Übersteuern, das passiert. Und die Plattform ist einfach das Leitmedium geworden für ganz viele Künstlerinnen, Aktivistinnen, Kulturschaffenden und auch Politikerinnen und alle für einfach ein Leitmedium. So. Und das wird sich finden. Und das Outcallen hat auch eine Gefahr. Das ist so was man auch nicht vergessen darf, weil es ein Übersteuern ist. Das heißt, du gehst zu radikal manchmal auch damit um, weil, also nur mal, wenn ich so, wir haben jeden Fehler. Die erste Fotoausstellung, die wir gemacht haben, die war absolut nicht auf Augenhöhe, die war absolut nicht cool. Wir hatten Fotos von BIPOC-Kindern mit Fliege im Auge, was wir heute nie wieder machen würden. Hätten wir jetzt diese Ausstellung gemacht, würden sofort outgecallt werden.
Total.
Viva Con Agua könnte sich gar nicht entwickeln.
Das stimmt.
Also das heißt, natürlich ist es auch wichtig, Fehler machen zu dürfen und zu lernen.
Ja.
Ohne zerfickt zu werden und deine Existenz. Also so, da gibt es einen schmalen Grat. Und das ist ganz, und das ist, glaube ich, sehr, da ist ein dünnes, wie sagt man hier, dünnes Eis, warme Socken an. So, dass man natürlich Leuten, auch gerade jungen Menschen, die Erfahrungen und Fehler machen müssen dürfen, ohne sofort komplett rasiert zu werden.
Also auf jeden Fall. Es geht aber auch um dieses Reverse. Also ich finde, rasiert werden, cool. Mhm. Aber wenn die Leute dann sehen, was sie getan haben und dann sagen, ey, pass auf, das war so dumm von mir, scheiße. Dann müssten die Leute, die outgecallt haben, halt auch sagen, das müssen wir jetzt auch teilen.
Ja,
aber das passiert halt
das eben. Das ist doch wie die Gegendarstellung in den Medien.
Ja,
so,
genau.
Du hattest doch bestimmt auch mal einen Artikel, der unterirdisch war. So, du hast eine Gegendarstellung erzeugt, so. Und was ist passiert? Die ist ganz klein gedruckt worden und hat keiner mehr gelesen.
Ja, also, oder gar nicht. Und das, ich meine, dafür gibt's ja heute Instagram, dass du halt selber darauf reagieren kannst und gibst dir einen Finger den Zeitungen, weißt du, weil es halt einfach scheißegal ist, was die schreiben. Ja. Weil die Wahrheit sag immer noch ich auf meinem Instagram. So, oder können sich die Leute dann eine Meinung dazu bilden. Ne? Ja, es muss dieses auch Reverse halt einfach wieder geben. So, okay, jetzt haben wir den zerfickt, aber
er hat sich entschuldigt. Er hat es eingesehen und er hat sich verändert.
Genau. Weil das ist ja das, was die Leute jetzt irgendwie nicht sehen, ne?
Ja.
Dass sich Leute verändern und sich weiterentwickeln. Und jeder sieht das bei sich, aber bei anderen Leuten nicht.
Mhm.
So. Und da müssen wir die Möglichkeit, den Leuten müssen wir die Möglichkeit wieder geben, das öffnen, auf jeden Fall.
Als du angefangen hast, wie viele Musikerinnen, Kolleginnen gab's in dem Game?
Überhaupt?
Ja, also hat sich das verändert, also hat sich's komplett verändert, weil ich schon die Wahrnehmung habe, dass viel mehr geworden sind und trotzdem es immer noch eine männerdominierte Bubble ist. So, aber das ist nur meine Wahrnehmung und so. Und wir hatten auch oft das Thema, dass wir, guck mal, wir haben zum Beispiel Thema Menstruationshygiene.
Mhm.
So ist ja ein Teil von Wash, Water Sanitation Hygiene. So, wenn wir nach Nepal fliegen und dann hast du irgendwie einen wunderbaren Clouseau oder so dabei. Ist halt schwierig, dass Clouseau sich jetzt mit der Nepali-Frau 50 über Menstruation oder 30 oder whatever age so über Menstruation unterhält.
Ja.
Weil sie wird sich wahrscheinlich nicht so öffnen, wie sie sich jetzt dir öffnen würde, wo sie weiß, okay, die hat wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung gemacht, mit dir kann ich es teilen, safe space. Also mit Janine Michaelsen waren wir in Äthiopien und es war sehr einzigartig, glaube ich, auch für sie und auch für die Mädels, die sich dann über Menstruation in einem geschützten Raum ohne Männer quasi unterhalten haben über dieses Thema.
Ja.
Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich, öfters mal, ne? Und dann wurde uns ja auch schon vorgeworfen, warum habt ihr nur Männer? Ja, yo, du, also, ne, du arbeitest dann, engagierst dich irgendwie und diese ganzen Männerzirkel kennst du ja auch. Wir kommen aus dem Fußball, so auch machoistisch eher geprägt, oder nicht eher, sondern hochgradig machoistisch geprägte ja. Fußball-Saufkultur und so weiter und so sind wir aufgewachsen und dann Hip-Hop noch. So, da war halt Materia auf jeden Fall näher als jetzt Nura, die es damals vielleicht noch gar nicht so gab. So. Ja. Und wo ich so, schon so merke, als wir angefangen haben, war es für uns noch viel schwieriger. Und das soll jetzt gar keine Entschuldigung sein, sondern einfach nur so eine Feststellung, dass ne, mit Frauen, die auf Bühnen stehen und damit auch ein Sprachrohr sind, zusammenzuarbeiten. Und ich empfinde es jetzt schon so, dass es die Diversität krass zugenommen hat.
Mhm.
So, und das,
ne,
und
das ist lustig, als wir angefangen haben, da gab es, also wir sind ja so reingerutscht in diese neue deutsche Welle,
ja.
wo es so Silbermond, stimmt. Juli und so. Und da sind wir ja so, ja. da kamen wir, als das so ein bisschen abgeflacht ist, kamen wir noch so mit reingerutscht. Und das ist, muss ich sagen, das ist heute immer noch so. Klar gibt es mehr Künstler, aber es gibt nicht prozentual wahrscheinlich nicht so viel mehr Frauen. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl gehabt, auch in den letzten Jahren, jetzt haben wir ja schon 3 Jahre Pause mit Jennifer Rostock, aber auch in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, wenn wir auf Festivals gefahren sind, das war jetzt auch nicht so ein mehr hoher Frauenanteil als
vor 10 Jahren. Da wurden auch ein paar Festivals aufgecallt letztes Jahr.
Ja, ein Glück.
Zu
ein
Recht.
Glück. Ja, die sollen das jetzt einfach mal kapieren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich meine, das haben wir schon vor 10 Jahren gesagt. Was ist hier los? So.
Wofür engagierst du dich gerade? Was macht dich lebendig?
Also ich glaube, dass es keinen Tag vergeht gerade, an dem ich nicht irgendwas reposte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass jeden Tag irgendwas Schlimmes passiert gerade.
Ey!
Muss ich da auch mal der
Grenzen
nervt
zeigen.
Rum hier. ja, ich finde irgendwie, jeden Tag passiert irgendwas, wo man denkt, boah krass, ich muss das teilen, Leute müssen das teilen, Leute müssen Petitionen unterschreiben, Leute müssen das sehen. Leute müssen spenden und natürlich ist das auch so, weil ich mich, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit meinem Scheiß, aber ich poste davon wenig, ich zeige davon wenig und das ist, glaube ich, auch das Ding, dass ich jetzt gerade irgendwie, ja, deswegen viele solcher Sachen halt irgendwie mache.
Beschäftige dich mit dem Scheiß, du machst Projekte, die du, über die wir hier noch nicht kommunizieren
genau.
wollen oder du beschäftigst dich mit deinem Rucksack.
Projekte. Ja, ja. ja genau.
Okay. Damit weil man kann es ja auch so verstehen, dass man sich mit seinem eigenen Scheiß ne, beschäftigt, den man ja auch die ganze Zeit irgendwie mit rumträgt. Ne? Aber,
ach so,
wobei
klar.
du gar nicht so auf mich irgendwie so einen Eindruck machst, als hättest du jetzt so einen großen Rucksack. Der wirkt ziemlich
Das
leicht,
sagen wir immer alle.
Witzigerweise.
Ja, aber das ist schon auch, ich habe schon auch ein gutes Päckchen zu tragen, hat glaube ich jeder. Ich komme vielleicht ein bisschen mehr damit klar als andere oder so, weißt du? Das ist ja immer so, wie geht man damit um? Wie hat man gelernt, damit umzugehen? Ist man ein sensibler Mensch? Kommt das immer wieder hoch? Wie gut hat man es verarbeitet und so weiter?
Ja, du wirkst ja leicht, also leichtfüßig,
ja.
irgendwie damit tänzelnd eher damit als jetzt so.
Ich hatte auch schon sehr schwierige Zeiten dieses Jahr. Also ich bin auch eine Person, die, wenn ich sehr viel Druck habe, was ich echt schon hatte dieses Jahr, dann muss ich auch mal so 1-2 Mal die Woche weinen, um das abzulassen. Also weinen ist auf jeden Fall mein Ventil so. Das mache ich schon öfter mal, damit das ist Seele waschen auf jeden Fall. Das ist bei mir immer, es muss einfach raus und dann fühle ich mich auch sehr, sehr viel besser. Und ich habe, es ist auch schon passiert, dass ich mal so 3 Tage krasse Depressionen hatte, aber ich bin kein, also im Allgemeinen bin ich kein, ich hatte noch nie eine richtige Depression. Ich habe noch nie monatelang mich handlungsunfähig gefühlt oder kam über irgendwas nicht hinweg. Ich bin ein Mensch, der dann immer dafür sorgt, dass das nicht lange da ist. So, das kann ich nicht.
Aber war der Lockdown und Corona für dich ein, also war das scheiße? Also, das ist jetzt voll die banale Frage, aber war...
Ja, ist voll banal, weil man denkt immer so, ja, ey, es gab so viele, die das so viel härter getroffen hat. Absolut, ne? Absolut. Also deswegen, das ist ja immer, wenn man so eine Frage bekommt, da ist immer, ja, und für mich war es auch hart und so. Ja, ich glaube, es war für uns alle hart. So, also ich habe auch nur eine kleine Wohnung, so 72 Quadratmeter. Und ich bin da eh schon 2 Jahre nur am Schreibtisch und Homeoffice, wie man immer so schön sagt. Und dann musste ich da auch noch trainieren, weißt du, und alle meine Zeit da verbringen, die man so hat, da an diesem Platz arbeite ich, da habe ich Freizeit, da trainiere ich und so weiter. Das war schon auf jeden Fall, das hat meinen Kopf schon so ein bisschen gefickt, aber mehr hat mich einfach gestresst, dass die Leute sofort, immediately alles fallen lassen haben. Es war also, selbst die Leute, die weiterarbeiten konnten, hatte ich das Gefühl, hatten so ein kollektives, ich kann grad nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss es absagen. Oder, ach, wir können es jetzt nicht machen. Oder, du, da musst du noch mal 3 Wochen warten. Und ich dachte, nee, hört bitte auf. Was soll das? Nein, warum lasst ihr euch da alle so reinfallen jetzt, ne? Und dadurch bin ich dann auch irgendwie so da reingerutscht, hatte ich das Gefühl.
Krass.
Ja.
Also ich muss gestehen, wir sind ja aus L.A. Zurück, weil wir quasi da in L.A. gelebt, Wohnung in Hamburg aufgegeben und dann war das gerade 5 Wochen. Wir haben gerade.
So krass, ich finde, du bist überhaupt kein L.A.-Typ.
Nee, habe ich auch festgestellt. Also L.A. hat halt alles so und ich habe schon auch verschiedene Seiten und so und ich glaube, ich kann ganz gut andocken dadurch, dass ich Demut habe so und L.A. hat nicht so viel Demut, deswegen ist es so Kernkompetenzen, Komplementärverteilung, glaube ich.
Okay, ja.
So, aber wir hatten quasi, waren kurz davor, den ersten Goldeimer Klopapier-Truck zu bestellen und haben gegründet und waren ready to go und dann kam Corona. Und wie du sagst, man in dem Moment, wo man sich dann mit seinen Freunden in Uganda, die dann irgendwie nichts mehr zu essen, im Lockdown, Day-to-Day-Jobs, du kannst alles immer relativieren und trotzdem sind wir zurückgeflogen, geflüchtet, bei der Schwiegermutter eingezogen mit 37 und ich habe erstmal ihr ganzes Gras weggeraucht.
Ja.
So 4 Wochen lang, weil ich einfach überhaupt nicht klar kam darauf, so und ja, auch echt nicht mehr kiff, so und dann aber in ein altes Muster gefallen bin, weil ich überhaupt nicht wusste. Erstmal so Vision verloren, okay, jetzt Vorstellung in L.A. zu leben, dort Viva Con Agua neu aufzubauen, neu zu erfinden. Jetzt sitzt du plötzlich im Keller, weil du laut telefonierst und deine Schwiegermutter und deine Frau so störst beim Arbeiten, Homeoffice arrangieren. So auf deutlich mehr wie 72 Quadratmeter altes Haus im Schwabeländle, alles gut. Und so aber, ne, und hab dann auch etwas, da waren diese Stream-Festivals, wo ich dann erst wieder, okay, ich kann was aus dem Keller machen, was irgendwie einen Impact hat.
Ja.
Wo ich Leute connecten kann und so, wo dann kurz ein Flow war und dann.
Man muss diesen Purpose dann wiederfinden, ne? Ich hatte den zwischendurch auch verloren.
Völlig.
Also es war so, okay, ist alles gecancelt jetzt. Ja. Ich wollte auch viel früher irgendwas an den Start bekommen. Jetzt ist es wahrscheinlich wirklich 1 Jahr später. Jetzt passiert alles 1 fucking Jahr später. Und damit musste ich auch in meinem Gehirn erstmal klarkommen. Ich habe gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe so lange drauf hingearbeitet. Jetzt klappt alles nicht. Aber das war dann auch nicht nur wegen Corona zum Beispiel. Da passieren auch andere Sachen auf einmal.
Klar.
Weil Leute einfach durchdrehen. Oder ja, weil eben in Zusammenarbeit, weil bei mir ist auch immer so, ja, ich bin selbstständig, aber was kann ich selbstständig machen? Außer singen. Ich kann sonst ja nichts selbstständig. Ich brauche immer Leute, die mit mir Sachen zusammen machen. Und wenn diese Leute nicht
funktionieren.
Was willst du dann tun? Dann funktioniert es eben nicht. Auf die bin ich nun mal angewiesen. Deswegen ist es irgendwie immer so eine Fake-Selbstständigkeit, die ich habe, finde ich.
Hast du Dings bekommen hier?
Habe ich nicht genommen. Habe ich nicht genommen.
Hast du nicht beantragt?
Nein, weil ich sehr viel Geld gespart habe für Jennifer Rostock und ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich das nehmen sollte. Wozu? Also es gibt so viele Leute, die das gebraucht haben. Und ich habe doch Geld gespart. Also,
okay, ja. Ja gut, ist aber auch nicht selbstverständlich.
Ja, aber im Prinzip, glaube ich, gab dann auch eine Regelung dafür, oder? Für jedes Arbeitsjahr durftest du so und so viel, wenn du so und so viel pro Arbeitsjahr hattest, gespartes Geld, dann hättest du es dir eh nicht holen dürfen.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr genau die Regelung. Aber deswegen, ich habe sofort gesagt, ich mache das auf keinen Fall. So, und ich habe auch all meinen Freunden gesagt, meinen Musikerfreunden, Leute, ey, wenn ihr noch Geld habt, lasst das sein. Macht das nicht. Wenn das aufgebraucht ist und die Leute, die bedürftig sind, es eben nicht gepackt haben, das zu machen. Das geht gar nicht, finde ich. Das ist halt auch eben soziales Denken, oder?
Also absolut, und ich glaube, das ist ja aber auch das Hauptthema ist ja, wenn man sich weltweit anguckt, egal worum es geht, ob es Bildung ist, ob es...
Entschuldi.
Take your time. Soll ich klopfen?
Nee.
Egal, um was es geht, dann geht es um Zugänge. Ob Zugang zu Bildung, Zugang zu Kollektiven, Korrektiven, Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung etc. Und so weiter.
Oh. Warte, jetzt trinke ich noch was.
Take
dann geht's
time.
Wieder.
Mhm. Und genau das müssen wir halt abgeben. Also wir müssen halt was abgeben von diesem Zugang. Deswegen genau. Ist genau die richtige, absolut, finde ich, genau so. Wir, und das ist aber auch das Schwierige, weil jeder ja quasi bei sich selbst anfangen muss. Und ne, und ich meine, ich habe vor LA 2.800 verdient jetzt 4.000 Euro, das ist gutes Geld, Monat festangestellt.
Ja, so.
In der freien Wirtschaft würde ich mehr verdienen und trotzdem.
Und ja, du bist angestellt, das ist ja auch verrückt.
Ja, ich meine, ja, wir sind alle festangestellt.
Ah, ja.
Also es gehört uns nichts, sondern es ist alles... Quasi gehört alles der Stiftung und wir sind bei unterschiedlichen Vereinen oder Stiftungen angestellt und so. Und mir ist auch wichtig, ich habe zum Beispiel in meinem Vertrag schreiben lassen, dass ich jedem sagen darf, wie viel ich verdiene, weil ich es halt sehr wichtig finde für die Transparenz und so. Und
ich finde es voll geil, dass du das gerade sagst.
Das sagen kaum Leute.
Ey, es sagt niemand,
nein,
was er verdient.
Nein,
niemand.
Nein.
Versuch mal auch im Freundeskreis zum Beispiel ja auch.
Ja.
Also wenn du da mit Leuten reden willst, manchmal, ne, die sind dazu super
Meine
verhalten.
Meine große Schwester hat es mir 8 Jahre nicht gesagt.
Warum?
Naja, weil sie ziemlich gut verdient. Und dann hat sie es mir jetzt neulich gesagt. Ich kann es jetzt nicht ganz transparent machen, glaube ich, weil es müsste meine Schwester entscheiden, ob sie es transparent gemacht haben wollen. Aber ich habe so gesagt, naja, ich dachte eigentlich, es ist mehr. Sie arbeitet beim großen Automobilhersteller Deutschlands, eher so exklusiver. Und lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann gedacht, naja, ich dachte, es wäre viel mehr. Und dann sagt sie, Micha, du Trottel, ich habe einen Halbtagsjob. Und dann musste ich es halt verdoppeln. Und da war es halt so, okay, fuck you. So, ich verstehe, warum du es mir nicht gesagt hast. Aber es ist finde ich extrem wichtig, das eigentlich auch zu thematisieren, weil gerade ne, das, was ja auch dann, meine Schwester zum Beispiel arbeitet, die andere ist Medizinerin. Und die sagt halt, jeder, der für sie geklatscht hat in der Corona, den wollte sie umklatschen. Die sollen nicht klatschen, die sollen einfach gutes Gehalt zahlen.
Nein, das klatscht keiner mehr und besseres Gehalt haben sie immer noch nicht.
Genau.
Ja.
So, also weißt du so, und das hat ja viel mit Wertschätzung zu tun, weil du in Deutschland, also Wertschätzung hauptsächlich über ein finanzielles Statussymbol. Mediziner, also Arzt ist was anderes wie Krankenschwester, obwohl die Krankenschwester das Krankenhaus ganz anders am Laufen hält, vielleicht wie der Arzt oft oder die Ärztin. So, und kriegt aber horrende Unterschiede, oder? Männerfußball, Frauenfußball, da kannst du in so viele Thematiken reingehen. Gagen bei Musikerinnen und Musikern. Also Equal Payment, what the fuck? Mein Neuseeland hat es jetzt gemacht, mega geil. Du kannst jetzt verklagen, wenn du nicht Equal Payment bist und es ist quasi konstitutionell festgelegt.
Ja gut, aber das musst du auch erstmal rausbekommen. Das heißt, du musst mit einem Kollegen sprechen, der gewillt ist, dir zu sagen, was er verdient.
Ja. Wobei die das, glaube ich, sogar so gemacht haben, dass jetzt alle wirklich aufgefordert sind, Equal Payment zu machen.
Mhm.
Aber ich hatte das Gleiche. Bei uns ist ja zum Beispiel, Bela B. ist unser sowas wie Pate, der hat von Anfang an supportet, mega Typ und auch einfach ein geile Socke, Punk auf der einen Seite, aber genug Geld verdient, damit er Geld auch nicht nur ablehnt. Weil wenn du Geld nur ablehnst, dann kannst du keins verdienen, um dann wiederum Brunnen zu bohren.
Geben, genau.
So, genau. Und deswegen ist er ein sehr guter Gradmesser, weil wenn du jetzt nur linkes Herz und nur Punk, dann lehnst du halt Geld auch gerne ab und dann wirst du aber auch keins bekommen, um Dinge zu verändern. So, und auf jeden Fall war halt bei der Beiratssitzung wurde dann die Projekte vorgestellt und dann wurde geklatscht, als Equal Payment bei meiner Frau und mir kam. Ne? So, weil uns beiden es halt wichtig war, dass wir gleich viel verdienen. So. Und im ersten Moment dachte ich so, ja cool, dass geklatscht wurde. So, und im zweiten Moment habe ich gedacht, warte mal, wir sind eigentlich müssten so ein progressiver, avantgardistischer Haufen sein. Und da wird noch geklatscht. Was bedeutet das eigentlich über unsere Gesellschaft, wenn darüber geklatscht wird, dass ein Mann und seine Frau...
Wow, richtig toll. Ja, ist krass.
Also das, wie weit zurück sind wir noch? Ne? Awareness, so, ne? Und all das, was... Und das finde ich auch das Interessante bei der ganzen Black Lives Matter-Thematik, dass all das auch dort drinsteckt. Also wenn du dann die... ein Rassismus gegenüber einem BIPOC-Mann und einer Frau vergleichst, wird er immer noch härter die Frau treffen als den Mann.
Ja, so. Mehrfachdiskriminierung, ja.
Genau, und das, dieses Bewusstsein überhaupt, also, ne, da haben wir, glaube ich, alle eine Schule, die überfällig war.
Ja.
So, und die jetzt aber auch nicht vorbei ist.
Nee.
Die am Laufen gehalten werden. Das ist ja, finde ich, das Brutale an dann so auch Medien. Das kannst du jetzt auch mit Mori angucken. Jetzt ist das eine Woche, wird es gehighlightet, danach bam, weg, wieder Vergessenheit.
Ja, weil du auch nicht den ganzen, weil es so viele Sachen gibt, dass sich eigentlich alle Leute nur noch darum kümmern müssten, dass solche Sachen einfach überwunden werden oder dass wir Erfolge feiern und so weiter, weißt du? Also es ist ja dann nicht nur, wenn ich mich jetzt um Moria kümmere eine Woche, das heißt da dann, dass ich nichts zum Thema Black Lives Matter poste, dass ich nichts zum Thema Feminismus poste, dass ich nichts zum Thema Klimapolitik machen kann, weißt du? Und deswegen, ich müsste das alles immer gleichzeitig machen, weil es hört nicht auf. Nichts von den Themen lässt sich abhaken. Niemals lässt sich irgendwas abhaken. Mhm. So, deswegen braucht es noch viel mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Und ich finde es aber voll geil. Ich finde, jetzt ist es so eine gute Zeit. Ich finde immer noch, dass, und nicht, dass ich denken würde, alle Künstler müssen immer politisch sein. Ne? Du kannst auch nur einfach Kunst machen und Kunst ist auch dafür da, einfach nur Kunst zu sein und Leute zu unterhalten. Aber ich finde trotzdem, es hat so ein Umdenken stattgefunden und super viele Leute gehen jetzt wirklich, also junge Leute halt so, halt auch in die Politik, sind politisch auf Instagram, kümmern sich um die richtigen Sachen. Ich sage immer gerne Sinfluencer statt Influencer und so. Aber worauf wollte ich hinaus? Natürlich, siehst du, das ist, wenn man kifft, dann redet man so sich rein und dann weiß man nicht mehr, worauf man eigentlich kommen wollte.
Weißt du, was eine lustige Treppenwitz der Viva Con Agua-Geschichte ist?
Was
sind ja auch so verkappte Kiffer aus dem Schwabenländle, so Bildungsbürgertum, denen es zu gut ging, mit 13 wahrscheinlich dann ihr Potenzial zum Teil weggekifft und trotzdem hat es genau das gebraucht, um halt Viva Con Agua zu gründen. Ne? Und also zwei Geschichten, die ich dir teilen will. Die erste war ZDF-Doku mit Materia in Uganda.
Mhm.
Und die erste Frage war, was macht ihr jetzt? So, und Martin hat halt gesagt, wir holen uns jetzt was zu kiffen. Und jede andere NGO zu dem Zeitpunkt, wann war das, 2013, hätte gesagt, ah, das muss aber rausgeschnitten werden. Das kann nicht sein. So, also gerade diese Authentizität nicht zu leben, so, hey, wenn du einen Rapper mit nach Uganda nimmst, was erwartest du?
So, ja, klar.
Ich meine, Martin, so.
Ja. Ja.
Und die zweite Nummer ist, ich habe mal bei einer sehr absurden TV-Sendung mitgemacht, Millionärswahl. Das ist der größte Flop in der Geschichte.
Kenn ich gar nicht.
Das Fernsehen, ja, zu Recht.
Zu Recht.
Das war Primetime, Sat.1, Pro7,
ja.
Co-Produktion, 20.15 Uhr. Und du konntest dich bewerben. Und aus 44.000 Bewerberinnen sind wir Zweiter geworden.
Mhm.
Und du hast halt 1 Million bekommen. So, also Millionärswahl. Die Sendung hat nicht funktioniert, weil irgendwelche Dullis sich beworben haben. Der eine konnte jonglieren, der andere ist für sauberes Trinkwasser angeboren. Und Nummer 1 ist halt für die Legalisierung von Hanf angetreten und hat's gewonnen.
Ja, geil.
Und hat,
aber was hat er dann gemacht, ist die Frage mit der Million.
Der hat Kampagnen gemacht zur Legalisierung.
Ah ja, okay.
Hat sich ein fettes Büro gebaut.
Okay.
Und so und hat das da, aber das fand ich auf jeden Fall, auch für uns. Ich meine, das ist so also absurd, weil man natürlich da so diesen schmalen Grat, du hast vorher was Schönes über Drogen auch gesagt und so, dass es rausbringt, was
Drogen machen Menschen nicht. So, das habe ich immer früher gedacht, ja.
Genau, und der Umgang ist natürlich sehr, ne, und man muss natürlich auch, wenn man in der Öffentlichkeit und viele Leute auf einen hochschauen, so wie du, natürlich auch aufpassen, wie man es kommuniziert. Mhm. Und keine Macht den Drogen ist eine gute Aussage, weil gib denen keine Macht,
genau.
Du kannst sie zur richtigen Zeit und Ayahuasca-Trip, super, ist wie Therapie, wenn du es im richtigen Kontext machst, mit einem Heiler und, ne, aber wenn du es halt in Berlin einfach vor ein Partywochenende machst, dann ist halt Schwachsinn.
Mhm.
Sorry. So, also dann, ne, sich damit richtig auseinanderzusetzen
und nicht alles durcheinander nehmen und sich die Wirkungen überlegen, das mit Freunden machen, bla bla bla. Ne? Ich meine, klar, ja, ich stehe in der Öffentlichkeit und ich habe das aber schon immer von vornherein immer gesagt. Also auch immer, ich kiff nun mal so. Und deswegen gebe ich auch selten noch so Interviews wie jetzt, weil genau sowas immer passiert. Ich immer denke, oh, dann höre ich mir es danach an und denke, Jennifer, sag mal, bist du nicht ganz dicht oder was? Und deswegen mache ich immer gerne schriftliche Interviews, weil ich dann immer so, kann ich nochmal ganz kurz nachdenken darüber, was wolltest du jetzt nochmal genau sagen, geh nochmal zurück, drück es besser aus und so weiter. Weil bei solchen Interviews passiert es total oft, dass ich dann so, red mich so rein und dann, Moment mal, jetzt wollte ich gerade sagen, ja, das habe ich jetzt vergessen. Okay, naja, schade. Ach so, siehst du, jetzt weiß ich es wieder. Ich finde trotzdem, dass Künstler noch mehr für solche Sachen einstehen sollten. Gerade noch mehr Künstler, die eben nicht so klein sind wie ich. So, weil ich habe 250.000 Follower. Das ist nicht viel in der Instagram-Welt. Mhm. Ne? Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die im Radio gespielt werden, ne? Die so 2 Millionen haben, die eben nichts machen. Und von denen würde ich es mir total gerne wünschen. Und aber nicht nur von Künstlern, sondern natürlich auch viel mehr Positionen beziehen von großen Firmen und so weiter. Natürlich darf das nicht alles an der Kunst hängen bleiben und an Künstlern selber. Das ist natürlich klar. Ne?
Das ist aber genau das, was gerade passiert.
Ja,
also das alles auf die, ne, dass die Künstler zu Aktivisten werden und Aktivistinnen und so und die Unternehmen sich nicht positionieren. Und das,
aber warum? Weil Künstler irgendwie weniger verkaufen müssen und Firmen mehr verkaufen müssen. Und dadurch natürlich, die würden sich dann was kaputt machen, die würden Käufer abschlagen. Das ist, was die nicht machen wollen. Und das, ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber ja, so ist es. Und Künstler ist das halt meistens so, ich meine, keine Ahnung, wie oft haben wir auf der Bühne gesagt, für was wir stehen. Also ich glaube, vor jedem Song habe ich Ansagen gemacht und so weiter. Wenn dann immer noch Leute da sind mit rechtenden Gedankengut, die sagen, ich will Jennifer Rostock hören.
Go home.
Ja, also sorry, ich habe es jetzt hier 1000 Mal gesagt. So, ich finde auf jeden Fall super wichtig, sich zu positionieren, in welcher Form auch immer, für was man sich einsetzen möchte und für was nicht, weil ich finde, man kann sich da nicht rausnehmen, jeder Mensch ist politisch, weil wir in einer Gesellschaft leben. Wir alle leben zusammen und deswegen sind wir politisch, weil wir an dieser Gesellschaft teilhaben. Du musst eine Meinung zu Sachen haben und auch große Künstler, die nichts sagen, haben eine Meinung, sie sagen sie nur nicht und das ist schade.
This is Viva Con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.